Der treue Seemann ist gewisserweise sogar eine zulässige Parallele zu dem Thema, das jetzt folgt, nämlich zu der katholischen Kirche.
Folge 6. Jetzt hilft nur noch beten.
Die katholische Kirche in der Nachkriegszeit.
Das Ende des Dritten Reiches war auch das Ende aller staatlichen und gesellschaftlichen Institutionen, mit einer Ausnahme, die Kirchen. So weit war der Nationalsozialismus nicht gegangen, die Einrichtungen der Kirche total zu beseitigen. Zwar waren Vereine und Verbände aufgelöst oder gleichgeschaltet worden, die Kirchen selbst blieben jedoch als Institution weitgehend erhalten. Zumal sich ihre Würdenträger zutiefst mit dem staatlichen Machtapparat eingelassen, sich ihm untergeordnet und ihn unterstützt hatten. In Freiburg, dem katholischen Zentrum Südbadens, Sitz des Erzbistums, funktionierte die katholische Kirche über die Stunde Null hinweg reibungslos. Das Münster war selbst im größten Bombenhagel unzerstört geblieben. Die Pfarrer konnten in den Gottesdiensten auf volle Häuser schauen. Fast jede Familie hatte Kriegsopfer zu beklagen und die Menschen suchten in ihrer Verzweiflung Trost in der Religion. Die allgemeine Orientierungslosigkeit, das politische und moralische Vakuum, das die Nazis hinterlassen hatten, trieb die Menschen zuhauf in die Gotteshäuser. Die Kirchen schienen die einzigen Einrichtungen, die einigermaßen unbelastet durch das Dritte Reich gekommen waren. Dass sich die Oberhirten 1933 in großer Zahl für die Regierung Hitler ausgesprochen und Ergebenheitserklärungen abgegeben hatten, war plötzlich vergessen. Der katholische Klerus und ihr Oberhirte Konrad Gröber gelangte mit dem Einmarsch der Franzosen in eine außergewöhnlich günstige Position. Viele wichtige Nachkriegsentwicklungen wurden von Gröber maßgeblich beeinflusst. Neben den moralischen Faktoren spielten dabei materielle eine handfeste Rolle. Die katholische Kirche war die einzige Einrichtung, die nach der Besetzung Badens durch französische Truppen im April 1945 ohne Beanstandungen ihre Kirchenblätter herausgeben konnte. 4 Tage nach dem offiziellen Kriegsende, am 12. Mai 1945, veröffentlichte das Amtsblatt für die Erzdiözese Freiburg eine umfassende Stellungnahme des Oberhirten Konrad Gröber zur aktuellen Situation. Daneben gab es weitere Publikationen, das Freiburger Katholische Kirchenblatt und das St. Konradsblatt. Die erste Ausgabe der weltlichen Freiburger Nachrichten durfte hingegen erst am 5. September 1945 erscheinen. Der Klerus ergriff die Gunst der Stunde und nutzte sie.
Vergessen auch bei der französischen Besatzungsmacht war die pro-nazistische Einstellung Erzbischof Gröbers, der auf der Freiburger Bistumssynode am 25. April 1933 gesagt hatte:
Wir dürfen und wir können den neuen Staat nicht ablehnen, sondern müssen ihn positiv bejahen. Ich erinnere an die Verantwortlichkeit, die wir als Führer haben. Wir müssen uns umschalten. Wir müssen die Personen und das, was wir selber als Ansicht und Überzeugung uns gesammelt haben, zurückstellen und die Sache in den Vordergrund stellen. Wir müssen uns einschalten, um Einfluss zu gewinnen.
Vergessen auch Gröbers Antisemitismus, seine ermutigenden Worte für den deutschen Lanzer im Kriegswinter 1942.
Arbeite als ein guter Kriegsmann Christi,
rief er in einem Hirtenwort den Soldaten zu, dem
machtvollsten Schutzwall, der in schwerster Bedrängnis unser Volk und Vaterland umschirmt.
Nach dem Kriegsende schwang sich der Erzbischof in die Rolle des unbeugsamen Gegners der Nazis. Denn schließlich hatte er kritische Worte gegen das Euthanasieprogramm gefunden und hatte 1941 Gertrud von Luckner erlaubt, im Rahmen der Caritas eine umfangreiche Hilfstätigkeit für bedrängte Juden zu entfalten. Enttäuscht vom Führungsanspruch der Nazis, auch auf seinem ureigenen Boden, hatte sich Gröber tatsächlich mit den Nazis überworfen, ohne jedoch von seinen erzkonservativen bis faschistoiden Auffassungen abzurücken. Auch nach 1945 hat sich Gröbers Weltbild kaum verändert. In seinem Hirtenbrief am 12. Mai 1945 bekennt er rückblickend noch einmal, was er am Nationalsozialismus schätzte.
Ich schätzte den Anlauf, den man eine Zeit lang im Volke dazu ernsthaft unternahm, den Schmutz und Schund aus Buch und Bild zu entfernen und namentlich der gefährdeten oder schon verdorbenen Jugend die Unversehrtheit wiederzugeben. Es blieb aber leider beim zögernden Anlauf.
Und auch in seinem vierten Hirtenbrief am 1. August 1945 gibt Gröber unumwunden zu, welche Hoffnungen er in die italienische Variante des Faschismus gesetzt hatte.
Man hatte auch vom Italien Mussolinis über die Alpen her gehört, dass es dort fast überall gelungen sei, die chaotischen Zustände zu bezwingen und die Jugend sowohl völkisch als auch religiös zu erfassen. Man erinnerte an die regelmäßigen gemeinsamen Kirchengänge und die monatlichen heiligen Kommunionen der Giovinezza, wie die damalige italienische Staatsjugend in ihrem gefälligen Bundeslied sich nannte. Ob sich nicht auch Ähnliches, obgleich durch den Volkscharakter anders geartetes, in Deutschland verwirklichen lasse? Wenn man die Männer der neuen Regierung hörte, so schien es nicht bloß möglich und wahrscheinlich, sondern eines ihrer bevorzugten Staatsziele zu sein, die Jugend wieder zu verchristlichen, denn man wollte ja das neue Deutsche Reich auf dem Fundament des positiven Christentums errichten.
Stattdessen seien tierische Leidenschaft, Härtehass und blinder Fanatismus an die Stelle christlicher Tugenden gerückt und das Ziel der Weltherrschaft angestrebt worden. Das habe notwendigerweise in die Katastrophe führen müssen. Gröber, der
immer ehrlich deutsch
empfunden habe, mahnt deshalb nun zur Erziehung der Jugend.
Zum pünktlichen Gehorsam, zur Anständigkeit und Höflichkeit, zur Arbeit und zur Wertschätzung und Aneignung der geistigen Güter, die unsere christlichen Schulen ihnen vermitteln.
Und nicht zu vergessen, zur Keuschheit und zur sexuellen Beherrschung.
Die katholische Kirche nutzte nach dem Krieg ihre Feiertage zu öffentlichen Demonstrationen. Insbesondere die Fronleichnamsprozession im Mai 1945 wurde wieder unbehindert und mit großem Gepränge begangen. Erzbischof Gröber hat nach dem Bericht eines Chronisten in einem mannhaften Appell einen Trennungsstrich zwischen dem in der SS vorherrschenden Abschaum des Volkes und dem anständigen Teil desselben, für den er ein warmes Wort einlegte, gezogen. Gröber war selbst eine Zeit lang Mitglied des Freundeskreises der SS gewesen. Als dann die Siegermächte mit Spruchkammern und Fragebogenaktionen so etwas wie eine Entnazifizierung auf den Weg brachten, spendete der Erzbischof all jenen Trost und Entlastung, die seinem Rat von 1933 gefolgt waren, den neuen Staat positiv zu bejahen. In seinem Hirtenbrief vom 3. Oktober 1945 räumt Gröber ein:
Deutschland ist an seinem Elend und an seiner Not durch den verlorenen Krieg selber schuld. Wir geben es zu. Und doch wagen wir hinzuzufügen, kein demokratisches Deutschland, kein gemeinsamer Volkswille war es, der verantwortlich ist für diese verhängnisvollen Planungen und Entschlüsse. Es wird eine besondere Aufgabe der Geschichtsforschung sein müssen, den einwandfreien Nachweis dafür zu erbringen, dass nur wenige Millionen deutscher Menschen mit Leib und Seele dem sogenannten neuen Deutschland verschrieben waren.
Mittlerweile hatte sich Gröber persönlich in den Prozess der Parteigründung eingeschaltet. Sein Prälat Föhr, ein Zentrumspolitiker der Weimarer Republik, wollte die katholische Bekenntnispartei wiederbeleben. Gröber schrieb zu diesem Thema im September 1945 nach Rom:
Zurzeit gehen die Parteien wieder auf. Föhr will das Zentrum erneuern. Ich denke da an eine breitere Gemeinschaft, um dann geschlossen dem Kommunismus zu begegnen.
Gröber war es, der auch hier das letzte Wort hatte. Er drohte gerüchteweise mit der Gründung einer eigenen Partei und zwang den Prälaten unter das gemeinsame und überkonfessionelle Dach des Christlich-Sozialen Volksbundes, dem Vorläufer der Badisch-Christlich-Sozialen Volkspartei, die später in die CDU überging. Den Kommunisten Erwin Eckert hingegen, der mit einer überparteilichen Sammlungsbewegung Neues Deutschland an ihn herangetreten war, ließ Gröber abblitzen. Die Gründung der Badischen Zeitung als überparteiliche Tageszeitung mit christlicher Grundhaltung begleitete Gröber wiederum mit Wohlwollen und seinem Segen.
Die katholische Kirche verfügte über einen gut funktionierenden Apparat, der für vielerlei Zwecke verwendbar war. Ein Netz von Hilfsorganisationen, an erster Stelle der Deutsche Caritasverband, dessen Zentrale im Lorenz-Wertmann-Haus in Freiburg untergebracht war, trat in Aktion und leistete wohltätige Hilfe im Sinne christlicher Nächstenliebe. Nicht ohne Grund. Denn so gelang es der Kirche wiederum, Einfluss auf die pädagogischen und sozialen Bereiche, auf Schulen, Krankenhäuser, Alters- und Pflegeheime zu nehmen. Ein riesiger gesellschaftlicher Sektor gelangte erneut oder neu unter die Kontrolle der Kirche. Bis 1951 brachte es die Erzdiözese Freiburg auf 416 Nähschulen, 784 Krankenstationen mit 1480 katholischen Schwestern und 707 Kindergärten und Horten mit über 43.000 Kindern. Noch bevor die weltlichen Schulen wieder eröffnet wurden, durften die katholischen Pfarrer mit Erlaubnis der französischen Besatzungsmacht Religionsunterricht geben. Die Lehrerschaft, so Gröber, habe jetzt
die in der Vergangenheit eingebläuten, falschen Ideen auszumerzen und an deren Stelle die christlichen Gedanken mit ihrem Ewigkeitsgehalt einzupflanzen.
Und zwar mit eiserner Disziplin und wenn nötig auch mittels körperlicher Züchtigung. Ein Grundsatz, den speziell die Religionslehrer noch bis tief in die 60er Jahre beherzigten. Großes Gewicht in der karitativen Arbeit nahm die Betreuung der deutschen Kriegsgefangenen ein. Die Caritas schuf eigens dafür die Kriegsgefangenenhilfe, die Brief- und Paketversand in und aus den Gefangenenlagern organisierte und Wiedereingliederungshilfe bei Rückkehr in die Heimat leistete. Diese Arbeit lief auf internationaler Ebene und sie war nicht nur eine notwendige soziale Betreuung armer Lanzer. Wie erst Jahrzehnte später bekannt wurde, konnten sich mit direkter Hilfe solcher kirchlicher Betreuungsorganisationen hochrangige Nazis mit falschen Papieren nach Südamerika absetzen. Über diese sogenannte Rattenlinie des Vatikans entkamen den alliierten Verfolgern zum Beispiel der KZ-Arzt Mengele und der Schlächter von Lyon, Klaus Barbie.
Die kirchlichen Hilfsorganisationen waren auch Ansprechpartner für Nahrungsmittel und Kleiderspenden aus dem Ausland. Altenheime, Krankenhäuser, Kindergärten, Schulen und andere Einrichtungen wurden mit Spenden des Vatikan oder zum Beispiel des Schweizerischen Caritasverbandes bedacht. Es liegt auf der Hand, dass die Dankbarkeit der Notleidenden der Kirche gewiss war. Auch den Besatzungsbehörden war diese karitative Arbeit mehr als willkommen. Denn sie waren nicht in der Lage, diese Aufgaben wahrzunehmen. Das Ansehen und die Autorität der Kirche und ihrer Hilfsorganisationen wuchs, während im gleichen Maße die Verstrickung der kirchlichen Würdenträger in die Politik der Nazizeit verdrängt und zugedeckt wurde. Selbst der Umgang mit den von den Nazis verfolgten Priestern wurde nicht oder kaum problematisiert. So wurde zum Beispiel auch nach dem Krieg kein Sühnegebet für den im März 1944 mit dem Fallbeil hingerichteten Priester Max Josef Metzger gehalten. Gröber hatte zwar für den Nazi-Gegner Metzger um Gnade gebeten, jedoch auch erklärt:
Ich bedauere sein Verbrechen auf das Tiefste. Ich halte ihn für fähig, sein Verbrechen durch den heldenhaftesten Tod an der Front zu sühnen.
Metzgers Verbrechen hatte darin bestanden, eine Denkschrift an einen ausländischen Diplomaten zu überreichen. Als sich im November 1946 in Offenburg Priester trafen, die von den Nazis ins KZ geworfen worden waren, sollte diese Tagung auf Wunsch des erzbischöflichen Ordinariats nicht besonders bekannt werden. Ein Teilnehmer der Tagung erklärte dazu:
Dass außerdem Domkapitular Dr. Reinhardt kein Glied der Behörde einem von uns persönlich ein Wort des Dankes gesagt hat, dafür, dass wir Widerstand leisteten, das wird durch die Nennung der KZler zu Reklamezwecken in amtlichen Verlautbarungen nicht aufgewogen. Man verzeiht uns nicht, dass wir das Gewissen der Behörde beschämten und dass die Gläubigen vor uns mehr Respekt haben als vor denen, die jetzt mutig den toten Löwen mit Steinen bewerfen oder vor einer duldsamen Besatzungsbehörde sich als echt deutsche Männer in die Brust werfen.
Zu dieser Zeit hatte der Freiburger Erzbischof seine Position wieder so weit gefestigt, dass die französische Besatzungsmacht in einer internen Einschätzung davon sprach, dass der Einfluss Konrad Gröbers auf die Bevölkerung weitaus größer sei als der der neuen badischen Regierung.
Jetzt hilft nur noch beten, hieß diese Folge über die Nachkriegszeit in Freiburg, die Rolle der katholischen Kirche hier in Freiburg.